Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Liebe Gemeinde, der Predigttext, so wie er abgedruckt ist auf dem Gottesdienstblatt, schließt direkt an die Predigt an, die ich zum Neujahrstag gehalten hatte. Und wer da war, erinnert sich vielleicht noch, da ging es darum, wie wir mit Bosheit umgehen. Und im Grunde war das dann im neuen Jahr dann auch ein Vorsatz für das neue Jahr, dass wir im neuen Jahr halt darüber nachdenken, ja, wie gehen wir damit um, wenn uns Bosheit begegnet. Und beim Umgang mit Bosheit, wir sollen im Grunde selbst die Bosheit durch tugendhaften Umgang vermeiden. Da heißt es im ersten Petrusbrief in den Versen vor dem Predigttext, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Und wir sollen Bosheit, die uns begegnet, segnend erwidern. Da steht, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr. Und Petrus hat den Gemeinden in Kleinasien auch zugesagt, dass Bosheit die Gegnerschaft Gottes erwirkt. Da heißt es, das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Diesen Umgang mit Bosheit sollen wir sowohl innerhalb der Gemeinde pflegen, wobei die Bosheit im Grunde innerhalb der Gemeinde eigentlich gar nicht aufkommen sollte. Aber wir sind Sünder und da kann es eben doch passieren. In erster Linie wird den Christen aber die Bosheit wohl außerhalb der Gemeinde begegnen. Petrus sichert zu, dass Gott keinerlei Bosheit unterstützt, sondern vielmehr in Gegnerschaft zu ihr tritt. Doch Bosheit wird auftreten und den Christen begegnen, auch wenn sie sich mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig verhalten. Das galt damals in Kleinasien, und das gilt ebenso für uns in unserem Land heute und auch in anderen Ländern. Im Abschnitt des Briefes heute, den wir betrachten, schreibt Petrus, wie das Böse mit Gutem überwunden werden kann. So wollen wir jetzt zuerst auf den Predigttext hören. Wer möchte, kann ihn mitlesen auf dem Gottesdienstblatt. 1. Petrus 3, Verse 13 bis 22. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Der Herr segne an uns sein Wort. Kommen wir gleich zum ersten Predigtpunkt, der die Verse 13 bis 17 umfasst. Es geht darum, das Böse mit Guten zu überwinden. Und tatsächlich schreibt Petrus zuerst auf, wie es passieren kann, dass eben für das, obwohl wir Gutes tun, dass wir dafür leiden. Aber zuerst stellt er die Frage, wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Die Christen in Kleinasien haben in vielerlei Hinsicht Ausgrenzung und auch Verfolgung erfahren. Sie sind ausgestoßen aus ihrem sozialen Umfeld, in dem sie sich bewegten, bevor sie Christ geworden sind. Da gehörten sie zur Gemeinschaft von allen dazu. Jetzt sind sie Christ geworden. Sie machen die Riten, die Götzenanbetungen, die um sie geschehen, nicht mehr mit. Sie haben, wenn wir so wollen, wie wir heute sagen würden, eine andere Ethik. Sie machen vieles anders, als es in der Welt üblich ist. Und deshalb sind sie isoliert. Und trotzdem stellt Petrus die Frage, wer den Christen schaden wollte oder könnte, wenn sie nur durch gute Taten auffallen. Denn das müssten dann schon Menschen sein, die im Grunde besonders boshaft sind. Weil wenn ich nur Gutes tue, dann sollte ich eigentlich niemanden reizen, dass er mir Schaden zufügen möchte. Es ist also weniger wahrscheinlich, dass den Christen jemand Leid zufügt, wenn sie Gutes tun. Das schickt Petrus schon mal vorweg. Und darüber hinaus ist es so, dass dem Christen eigentlich niemand schaden kann, denn er hat Gott auf seiner Seite. Und der Boshafte hat Gott gegen sich. 1. Petrus 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. So, wer ist es also, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Jetzt wollen wir noch über die Formulierung nacheifern. Nachdenken. Das möchte ich noch etwas erläutern. Petrus verwendet hier für das Wort Eiferer das Wort Zelot. Also heißt es eigentlich, wenn ihr ein Zelot für das Gute seid. Und den Begriff Zelot, den kennen wir durchaus. Und wir verbinden ihn richtigerweise mit einer kämpferischen jüdischen Widerstandsgruppe, die eben auch zur Zeit Jesu aktiv war. Und diese Gruppe, die war der Auffassung, die Römer mit Gewalt aus Israel vertreiben zu können. Und ein Zelot ist also ein Eiferer ein Fanatiker. Das wäre dann die negative Sicht. In diesem Fall, ist ein Zelot jemand, der alles gibt für die Sache, für die er sich einsetzt. Und was Petrus von uns möchte, ist, dass wir alles geben, um dem Guten nachzueifern. Ein Zelot lässt sich nicht einschüchtern. Und auch das möchte Petrus den Gläubigen in Kleinasien sagen. Lasst euch nicht einschüchtern. Seid mutig wie ein Zelot. Und kämpft. Kämpft für das Gute. Weil wir dann vielleicht dahin kommen, ist das nicht etwas im Gegensatz? Kämpfen für das Gute. Ist das nicht ein Widerspruch? Kann ich mit Gewalt Gutes tun? So wie es die Zeloten im Grunde wollten, die ja mit Gewalt versucht haben, die Römer aus dem Land zu treiben. Das natürlich nicht. Aber ein Zelot zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass er sich vor scheinbarer Übermacht nicht schrecken lässt und vor allem sein eigenes Leben nicht schont. Er setzt sich mit allem für die gute Sache ein, mit allem, was er hat. Und diese kämpferische Haltung, auch für das Gute, die kann Schaden und Leid nach sich ziehen. In der Apostelgeschichte gibt es ganz viele Beispiele. Wenn wir schauen, wie die Apostel durch das Land gezogen sind, das Evangelium verkündet haben und ganz sicher kämpferisch für das Gute eingetreten sind, dann hat es für sie auch in der Welt Leid nach sich gezogen. Paulus ist ganz sicher ein Prototyp eines Eiferers, eines Zeloten für das Gute. Er selbst berichtet darüber im zweiten Brief an die Korinther im 11. Kapitel. Ich habe mehr gearbeitet, bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Das ist das Beispiel, was Paulus gibt. Und das ist auch das, was Petrus im Sinn hat. Und in diesem Sinne formuliert er dann eben auch Vers 14. Da heißt es, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor dem Drohen und erschreckt nicht. Die Apostel wussten von der Seligkeit, die sie durch das Leiden für das Evangelium erlangen. Und Christus hat diese Seligkeit in der Bergpredigt zugesagt. In Matthäus 5, Vers 4, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und Vers 10, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Vers 14 beginnt mit einem und wenn. Das ist das Zeichen, dass eben die Leiden noch nicht begonnen haben. Es ist also eher ein seid bereit. Und für uns ist es sicher auch ein seid bereit, weil in unserem Lande muss halt letztlich niemand wirklich leiden dafür, dass er für das Evangelium eintritt. Aber er sagt ihnen damit auch, verfallt nicht schon jetzt in Furcht und in Selbstmitleid. Das würde euch im Kampf schwächen und führt zu falscher Vorsicht. Er sagt den Gläubigen in Kleinasien, seid mutig in eurem Kampf. Und im Lichte all dieser Zusagen spricht Petrus den Gemeinden in Kleinasien zu, dass sie sich nicht fürchten müssen vor Drohungen, sondern dass sie vielmehr getrost über den Herrn Jesus sein dürfen. Vers 15. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und jetzt kommt es zur eigentlichen Aufforderung in unserem Abschnitt, in Vers 15. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. In welche Verantwortung sind wir gestellt als Menschen? Oder in welche Verantwortung sind wir gestellt vor den Menschen? Wir sind in die Verantwortung des Bekenntnisses zu Christus gestellt. Leben wir als Christ, zeigen das durch gute Taten, dann sollte das auffällig für unsere Umgebung sein. Die Menschen um uns herum sollten fragen, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun. Warum wir sie anders tun, als es üblich ist. Und wir sollten dann bereit sein, Zeugnis zu geben, warum wir es so tun. Als Beispiel möchte ich noch einmal die Apostelgeschichte nennen, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sind. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben nicht aufgehört. Ihnen wurde Strafe angedroht und trotzdem haben sie weiterhin das Evangelium verkündet. Und bei dem Mutigsein, damit meine ich eben nicht nur die Abgrenzung von den üblichen Verhaltensweisen in der Welt, sondern dass wir auffallen durch Mitleid, Brüderlichkeit, Barmherzigkeit und Demut. Hierin sollen wir auffällig werden. Die Menschen um uns herum sollten uns in dieser Hinsicht fragen. Und hier sind wir verantwortlich und hier sollten wir Rechenschaft ablegen über unseren Glauben. Vers 15. Der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das bekennen wir in dem Moment. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, warum machst du das so? Warum machst du hier nicht mit? Dass wir dann eben sagen können, warum wir es machen. Und dass es eben die Hoffnung ist. Nicht nur, weil wir sagen, oh, das ist in unserer Gemeinde nicht üblich. Sondern, dass wir eben Christus bekennen. Und dass wir uns ihm verantworten. In diesen Momenten sollten wir uns des Evangeliums nicht schämen. Jetzt können wir Christus bekennen und Zeugnis geben über das Evangelium. Und hier müssen wir nicht kleinlaut sein. Da dürfen wir kämpferisch wie ein Zelot für das Evangelium eintreten. Und Petrus beschreibt auch, wie wir unseren Kampf Ausdruck geben sollen, nämlich mit Sanftmut. Und das Vers 16. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Wir sollen nicht mit Gewalt oder Einschüchterung argumentieren. Denn als Eiferer oder als Zelot für den Herrn können wir auch leicht über das Ziel hinausschießen und dem blinden Eifer Arroganz oder Überheblichkeit zeigen. Gewalt sollten wir natürlich schon gar nicht zeigen, aber wir können auch mit Worten einschüchtern. Wir können einfach ohne Einfühlungsvermögen in einen Streit hineingeraten. Aber hinter diesen Eigenschaften verbirgt sich Streitsucht, Rechthaberei und Ichhaftigkeit. Aber tatsächlich, Petrus sagt, wir sollen mit Sanftmut, das heißt mit Freundlichkeit und mit Milde, das Evangelium verkünden. Liebende Zuwendung zeigen und auch fühlen. Und wir sollen von Gottesfurcht geprägt sein. Ein Gefühl der Gegenwart Gottes, das uns davor bewahrt, aus Menschenfurcht die Wahrheit des Evangeliums zu verschweigen. Gottesfurcht zeigt uns auch noch einmal deutlich auf, wie nötig die Verkündigung des Evangeliums ist. Denn wir wissen um die Verlorenheit der Menschen, die Jesus Christus nicht nachfolgen. Das müssen wir vor Augen haben. Dass wir eben nicht nur darstellen, wir haben schon recht, sondern dass es uns wirklich das Anliegen ist, wir wissen, der, mit dem wir sprechen und das Evangelium nicht kennt, der geht verloren. Ohne, wenn er sich nicht bekehrt. Er geht verloren, weil Gott, weil er Gott vor Gott nicht gerecht wird. Und wir können stolz auf das Evangelium sein und dürfen das auch ausdrücken. Aber wir dürfen eben nicht zeigen oder wir dürfen nicht in dem Gefühl sein, dass wir die tollen Hechte sind und die Weisheit gefressen haben und argumentativ überlegen sind, sondern dass es Gott ist, der alles wirkt. Und sollte jemand schlecht über unser Bekenntnis sprechen und uns darüber verleumden, dann soll es sich dabei auch tatsächlich um eine Lüge handeln. Denn dann werden unsere Feinde zu Schanden werden, denn Gott stellt sich gegen jene, die boshaft sind. Vers 17. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten will.